Und jetzt Brennerpass,
der Bundesliga-Podcast.
Ich hab mich wohl zu sehr daran gewöhnt, ich hab die schwachen Gegner oft verhöhnt. Ich war ein Schnösel, ein eitler Brösel. Wir waren die Creme de la Creme, Ballbesitz Deluxe extrem. Die Meisterschaft war abonniert, selbst der Zweite war blamiert. Wir waren die Creme de la Creme, Pep Guardiolas Taktikfeen. Doch irgendwann ist es passiert, es war vorbei mit der Feier der Leier vom ewigen Bayern. Nicht mehr die Champions, denn jetzt gucken wir ins Rohr. Leipzig hat grad mehr Eier, denn sie sind die Champions und wir gucken nur ins Rohr.
Hallo Rüdiger. Woo. Sehr verehrte Herren, Sie hörten Bernie Meier mit dem überraschenden Anfang, eine Standardsituation im Brennerpass, dem Bundesliga-Podcast.
Ja, es war auch echt ein hartes Stück Arbeit, das mir gestern quasi noch zusammenzuzimmern. Ich habe verzichtet auf detaillierte Fußballberichterstattung und stattdessen diesen Song verfasst. Wie findest du das? Fair enough, oder?
Das ist fair enough, absolut. Ja. Mehr kann man, finde ich, nicht erwarten.
Okay.
Vielleicht schon. Aber ich nicht. Ich erwarte nicht mehr.
Ja, jetzt gucken wir uns mal die Updates an, was auf kicker.de steht, damit wir auch heute nichts vergessen. Da empfängt mich gleich das klatschige Konterfei unseres Freunds Uli Hoeneß. Hoeneß Doppelpunkt, ich werde sicher nicht herumeiern.
Was meint er damit?
Wegen Präsident. Wird nicht so tun als, ach, weiß nicht, mal gucken, vielleicht. So. Meint er wirklich?
Aber hat er nicht auch gesagt, er hätte lange, lange drüber nachgedacht, ob er es machen will? Das war eine ganz schwere Entscheidung. Ah nee, das war Angela Merkel, entschuldige, ich hab's vertauscht.
Aber ich meine, Uli Hoeneß, im Endeffekt kommt er eigentlich zu einem guten Zeitpunkt. Also die Bayern-Krise kündigt sich so zaghaft an.
Ja.
Und jetzt könnte er quasi, jetzt wünschen sich, wie es ja so ist, wenn irgendwas nicht läuft, was wünscht sich der Durchschnittsbürger als erstes?
Den starken Mann.
Jemand, der auf den Tisch haut,
richtig. Jemand, der auf den Tisch haut.
Genau. Und Insofern ist der Zeitpunkt natürlich günstig. Auf den Tisch hauen tut Ancelotti, glaube ich, angeblich sagt er ja schon, er tut es schon, aber angemerkt hat man es ihm nicht. Dass er.
Darüber werden wir zu reden
haben. Darüber reden wir gleich. Gut, ansonsten müssen wir noch mal kurz drüber reden. Wir sind ja auch ein politischer Podcast, ne? Das haben wir in unserer Katerwahl, After Kater Party, Kater Dings, Katerstimmung After Wahl, miau. Spezialausgabe.
Oh ja. Miau, miau, miau. Haben wir das quasi angelegt?
Haben wir das angelegt, ja. Und hier haben wir Steve Bannon, ne?
Du gehst direkt in die Vorne. Ja, wir präsentieren euch gleich den Endgegner der nächsten 20 Jahre.
Wir müssen kurz über Steve Bannon reden. Er ist ja quasi der ranghöchste Berater des designierten amerikanischen Präsidenten Donald, wie alle Angela Merkel so schön sagte, ich wünsche Herrn Donald Trump, als kurz nach der Wahl gesagt.
Finde ich gut.
Genau, es ist der ranghöchste Berater von Donald und der ist, Rüdiger, warum ist er so bemerkenswert?
Naja, weil er Wortführer, naja, er gehört zu den Alt-Right, den alternativen Rechten, sowas gibt's in den USA auch.
Ja.
Und ihm gehört dieses sehr schöne Portal Breitbart News.
Ja.
Die suchen
Alt-J übrigens.
Ach so.
Das ist eine Band.
Ah ja. Und die suchen übrigens auch schon Büroräume in Berlin.
Ja, habe ich auch schon gehört. Seine zweite Frau, es steht wohlgemerkt auf Wikipedia, seine zweite Frau Mary Picard beschuldigte ihn der häuslichen Gewalt und Körperverletzung. Die Anklage wurde aber später wieder fallen gelassen.
Ja, gut, aber das.
Also weiß ich gar nicht, warum das überhaupt hier drin steht. Ist es eigentlich rechts? Macht man das so? Also bei einer Beschuldigung, wo die Anklage fallen gelassen wird, schreibt man es dann eigentlich auf Wikipedia rein, oder? Das sieht man ein bisschen nach.
Aber die Autorin, aber vielleicht war es auch seine Frau, die das reingeschrieben hat.
Ja, stimmt. Und es ist noch nicht berichtigt. Aber trotzdem, er ist hier auch vermerkt als Filmemacher.
Ja.
2004 war er an einem Film über Ronald Reagan beteiligt. Titel In the Face of Evil, Reagan's War in Word and Deed, was ihn in Kontakt mit den rechtskonservativen Medienvertretern Andrew Breitbart und Peter Schweizer brachte. Kann es ja auch sein, dass der Peter Schweizer hieß. Und der ist auch ein ganz übler Geselle, wenn den mal jemand googeln will. Peter Schweizer, meine Damen und Herren.
Nee, und Steve Bannon war auch irgendwie Co-Producer bei Seinfeld, ne?
Wirklich?
Mhm. Hat mit, wenn man, glaube ich, mit etwas Geld verdienen kann, Amerika, dann mit Seinfeld.
Ja, aber das ist doch ultra links jüdisch liberale
Schule. Ja, mit Sean Penn zusammengearbeitet, ja.
Schule. Das ist der ganze. Was hat er denn noch? Ich muss ja kurz. Steht das hier? Seinfeld? Naja, war auf jeden Fall auch bei Castle Rock Entertainment, hat er irgendwas zu tun gehabt. Worauf ich eigentlich raus wollte, dass er natürlich mit der den White Supremacists, ne? Da, die sehen ihn ja als ihren Mann. Als ihren Mann in Washington, ne?
Ja.
Als ihren Lobbyisten.
Ja.
Und das ist ja das eigentlich Bedenkliche. Und ich schätze mal an, dass die palästinensischen Interessensvertreter auch wenig Spaß mit ihm haben werden.
Glaube ich auch. Die sich aber gewohnt raushalten erstmal.
Was aber auch lustig sind, dass Antisemiten heutzutage auch, du hast komischerweise Antisemiten, also Leute, wo man denkt, sind Antisemiten, also auch, weil man weiß, sie sind rechts und ein bisschen und mit Faschos befreundet und White Supremacists, dann aber wiederum pro-Israel sind.
Mhm. Aber. Also ich glaube, dass der Steve Bannon übrigens selber gar nicht so ein ganz harter Rechter ist, aber er und vor allen Dingen sein Newsportal nehmen die auf jeden Fall billigend in Kauf.
Das stimmt schon, aber man muss sich, da muss man natürlich erstmal
gucken. Aber er hat aber auch versucht, in Radio-Interviews mit Donald Trump, er ist rechter als Trump. Er hat in Radio-Interviews versucht, Trumps auf eine härtere Linie zu bürsten, als Trump sie selber vertreten würde. Zum Beispiel hat Steve Bannon in einem Interview gesagt, dass er das kritisch sehen würde, dass drei Viertel aller CEOs im Silicon Valley nicht Amerikaner sind. Und hat Trump gesagt, naja, er hätte nichts gegen gut ausgebildete Immigranten, die legal ins Land kommen. Und das sah Steve Bannon anders.
Das stieß ihm sauer auf. Es gibt einen lustigen Sketch, der eigentlich nicht lustig ist, weil alles, wo man... Ich finde es fast zu früh über so Trump-Sketche bei Saturday Night Live.
Ja.
Bleibt mir so ein bisschen im Hals stecken. Aber der war wirklich gut. Du kennst ja sicher, 30 Rock hast du mal gesehen.
Ja.
Alec Baldwins Rolle als Chef ist wahnsinnig gut.
Ja.
Vor allem, weil er auch wirklich so ein bisschen ist wie der Chef. Und,
ja.
Und er hat auch was Trump-mäßiges, finde ich, Alec Baldwin. Und
ich finde, Trump macht den super.
Und bei Saturday Night Live macht er Trump und das ist unglaublich. Es ist unglaublich lustig.
Es ist, ja, er macht gar nicht so viel, aber.
Nee, und das ist ja Comedy, ne? Ja. Davon reden wir doch immer. Und das ist ja genau, wenn der Typ dann reinkommt und sagt, wir hätten dies und das, sie haben doch gesagt, so, Mike Pence kommt dann rein, sein Vize und sagt so, was war denn mit der Mauer, etc. und so. Und sagt, we skip it.
Ja, ja. Scrap. Ja. Nee, ja, genau, er fällt sofort immer um, ne?
Sobald
ein leichtes Problem auftaucht, Donald Trump sagt, nee, dann lassen wir das lieber.
Das ist natürlich so Wunschdenken-Humor.
Ja.
Obamacare.
Aber Trump hat gestern auch schon getwittert, er findet Saturday Night Live sollte abgesetzt werden. Man sollte drüber nachdenken. Es wär overrated. Wie natürlich auch das Musical Hamilton.
Im Ernst?
Ja.
Nee.
Doch, das hat er getwittert.
Auch auf Hamilton bezogen?
Auch auf Hamilton. Ja, ja. Hamilton hat er auch gesagt, ist overrated. Und Saturday Night Live wäre... Naja, das schreibt man natürlich aus. Es wäre auch nicht so lustig. Aber es wäre sehr einseitig.
Da läuft es mir schon ein bisschen kalt
in den Rücken. Mir läuft es kalt immer den Rücken runter, wenn ich denke, wie easily offended der ist. Wie leicht das geht, den zu beleidigen. Ich glaube, wenn man dem sagen würde, Donald, der Wladimir, der hat gesagt, du wärst doof und deine Haare wären nicht echt.
Der Wladimir
hat gesagt, dann kriegen wir vielleicht wirklich, ich weiß auch nicht, was dann passiert. Oder, ja, er ist sehr leicht, er ist schnell beleidigt. Und ich finde, also mit schnell beleidigten Leuten hat man schnell mal ein Problem.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Ego, das man in Check halten sollte.
Ja, gut, das aber können wir ja machen.
Machen wir ja, genau.
Genau.
Mann, wir haben also auf jeden Fall eine ganz wichtige News haben wir beim letzten Mal vergessen, und zwar der postfaktische Supermond.
Ach ja,
richtig. War ein wichtiges Thema, weil du weißt, der Supermond war, aber es herrscht ja überall der Vorwurf, der Postfaktizismus,
ja.
Nämlich quasi der, wie sagt man, der eine leichte Abspaltung von der Wahrheit, also quasi eine sich zu eigen machen der Wahrheit, basierend auf falschen Fakten.
Ja, bitte. Ja.
Und da waren alle so, Presse lügt, der Mond war gar nicht so groß.
Die Presse lügt.
Das ist super. Ja. Noch besser war aber natürlich Mario Barth. Hast du mitbekommen?
Das ist fantastisch.
Oh Gott, wenn sie so furchtbar traurig wäre. Aber dass die Bild-Zeitung jetzt mittlerweile das korrigierende Organ, ja, linksliberal korrigierende Organ zu Mario Barth ist, we've come a long way, baby.
Ja, aber wirklich. Aber es ist, aber ja, herrje. Ich war letzte Woche drin in dem Kabarettstück hier von
Komödchen Düsseldorf,
haben gespielt in Wühlmäusen. Und da hat irgendwann auch so eine AfD-Kritik drin und sagt, naja, sagt er, was die AfD machen würde, die würde gerne so Sachen machen wie 1 und 1 sind 3. Das traut sich aber kein Politiker mehr zu sagen. Das fand ich sehr fein auf den Punkt gebracht.
Wer es nicht wusste, Mario Barth war vor dem Trump Tower um 8 Uhr früh wohlgemerkt. Ortszeit. Und hat gesagt, hier demonstriert doch überhaupt keiner. Lügenpresse.
Naja, nee, er wisst auch nicht, was die Welt und die Süddeutsche da schreibt.
Ach Gott.
Ja,
ach je. So, ich hatte noch einen Link rausgesucht. Ich will den aber gar nicht zitieren. Wir haben schon genug deprimierende Trump-Sachen erzählt. Auf whatculture.com gibt es die 25 besten Tweets President Trump wants you to forget.
Ja.
Es ist so gruselig. Es ist so horrend. Aber dann hast du eigentlich jetzt mit deinem Hamilton-Dings noch einen nachgeliefert.
Vor allem zu Hamilton hat er mehrere Tweets abgelassen.
Der fast schlimmer ist als alles.
Die Stunden dazwischen, wo man denkt, mein Gott. So, aber erzähl von den Tweets.
Nee, jetzt, ich will eigentlich gar nicht, also wir können mal kurz aufschlagen, also nur mal so ganz stichprobenartig, weil wie gesagt, es ist eigentlich echt mir fast zu deprimierend für den Montagmorgen. Was haben wir denn da Schönes? Ich gehe mal so wahllos rein. Nee, das ist die falsche Statistik, ist auch immer ganz gut. Ja. Das ist auch ein Zeichen der Zeit, falsche Statistiken veröffentlichen. Healthy young child goes to doctor, gets pumped with massive shot of many vaccines, doesn't feel good and changes. /
Autism.
Großkapital, große Buchstaben, Autism.
Fantastisch.
Many such cases,
Ausrufezeichen. Many such cases, ja.
Profund, ne? Many such cases.
Das ist profund.
Ja. Noch ein.
Also was ist denn das? Heißt, er ist Impfgegner oder was soll mir das sagen?
Der ist Impfgegner.
Impfgegner.
This very expensive global warning bullshit has got to stop. Our planet is freezing. Record low temps and our GW scientists are stuck in ice.
Ja, das ist der Beweis.
Ich meine, Twitter ist wirklich... ich glaube, Hitler hätte auch ein Field Day mit Twitter. Twitter. Ja. Twitter ist gut. Er wäre der Twitter. Nee, Goebbels hätte auch ein Field Day mit Twitter, wollte ich eigentlich sagen.
Ja.
Einfach mal so. Wollt ihr den totalen Krieg? Ist auch unter 140 Zeichen, oder?
Mit Sicherheit.
Ja.
Ich finde es auch ziemlich catchy. Ja. Wir reden über Trump, weil wir uns auf Fußball freuen.
Ja, ganz geil ist übrigens auch ein noch. Man shot inside Paris police station. Ja. Just announced that terror threat is at highest level. Also just announced, gleichzeitig wurde bekannt gegeben, bla bla. Und jetzt kommt, Germany is a total mess. Big crime. Get smart. Keiner weiß, ob er, jetzt ist sich, war sich jeder unsicher, nach dem Tweet, habe ich damals auch gelesen, ob er Paris und Deutschland irgendwie zusammenbringt, so geografisch, oder ob er einfach so von einem Gedanken zum nächsten springt innerhalb von 140 Zeichen.
Müsste man immer fragen.
Ja, müsste man. That's some scary shit right there. Okay, dann hat man noch die 11 Top-Neuzugänge der bisherigen Saison. Die überspringe ich aber jetzt, weil jetzt haben wir schon so viel über anderes geredet. Dann gab es ja noch diesen kurzen San Marino-Skandal, ne, die Woche, wo jemand, Thomas Müller hat ja gesagt, solche Spieler sind fußballerisch wertlos. waren aber gar nicht so wertlos. Ich finde, sie haben gezeigt, dass Deutschland ein Offensivproblem hat.
Mm.
Thomas Müller insbesondere.
Ja.
Das hat er dann auch zurückbekommen durch eigentlich schon sehr pseudolustige Replik aus San Marino. Wenn man das erste Mal drüber liest, dann steht da ja so Sachen wie, das Spiel hat doch gezeigt, dass den selben Witz, den ich gerade gemacht habe, dass du nicht triffst, du Flasche oder so.
Mhm.
Aber dann denkt man dann, das waren dann so ein paar cheap, im Wrestling sagt man der cheap Pop, also die Witze für die billigen Plätze.
Mhm.
Aber mehr war es eigentlich nicht.
Mhm.
Unnötig. Und ist ja auch klar, dass Thomas Müller eigentlich eher so die Verletzungsgefahr gemeint hat. Allerdings für ihn kann so ein bisschen Scheibenschießen eigentlich nur hilfreich sein.
So,
fürs Selbstvertrauen. Du selbst aber getraut. Das hat er nicht gemacht. So, dann hat sich der Herr Watzke diese Woche geäußert über Fußball für die Getränkedose. Ja. Ja, nicht so sein Ding.
Ja.
Und dann hat Ralf Hasenhüttl aber eigentlich sehr charmant gekontert.
Was hat er gesagt?
Er hat so gemeint, was ihm am wenigsten, also ist wirklich so, es gäbe da eine große Fußballbegeisterung auch unter Fans und auch Zuspruch von Trainern und Spielern und so.
Ja.
Und das wäre ihm so ein bisschen zu billig, der Populismus.
Hat er, glaube ich, recht, finde ich.
Hat ein bisschen recht, ja. Trotzdem, wir haben festgestellt, ne, als wir nach Hause gingen, als wir neulich zum Fußball gucken gingen, am Samstag, dass wir nicht so ganz hundertprozentig können wir auch nicht pro Leipzig sein. So irgendwas in uns, weiß nicht, ob wir dann so medienverseucht sind, so Meinungsvorurteile, aber irgendwie sind wir schon so, dass wir jetzt Hoffenheim schon eigentlich besser finden als Leipzig, so von der Struktur her.
Ja.
Und, so, und dass uns das noch ein bisschen, das, die Getränkedose stößt uns leider auch ein bisschen auf.
Ich war aber auch nie ein besonderer Red Bull-Fan.
Ja, ich schon. Ich fand Red Bull immer das Koks des kleinen Mannes.
Ja.
Ich hab zum Red Bull Wodka, das Koks des kleinen
Mannes. Das hat das Red Bull früher erstmal nur...
Red Bull?
Red Bull?
Ja.
Nee, ach, Red Bull meinst du? Ja, Red Bull, das ist der richtig heiße Scheiß.
Ja. Was war das? Das frühe
Stück? Ja, es war früher so, dass da hat man so erst... Ich habe erst oft von Red Bull gehört, bevor ich meine erste Dose in der Hand hatte.
Ja, es war auch stärker. Ja. In Österreich... Im Skilager hat man sich dann heimlich gekauft. Ich glaube, es gab es dann nur ab 18. Müsste auch ein Sommer.
Oh, Bernie Meyer packt jetzt hier gerade den richtig heißen Scheiß raus.
Ricola! Und, ja, und die Österreicher haben es erfunden.
Ja.
Haben gleichzeitig, aber das ist Koffein oder was da, Guarana oder keine Ahnung, was da genau drin ist. Wie heißt denn das Ding, was da drin ist?
Taurin.
Der war es genau. Taurus, der Stier auch, ja. Ne? Minotaurus. Das war da höher als in Deutschland.
Ah.
Und deshalb haben es viele aus Österreich importiert.
Stimmt.
Aber dann wurden die Level in beiden Ländern gesenkt. Und dann hat es nur noch mit Wodka geknallt.
Und dann ist
es aber das tut es immer noch.
Mhm.
Das ist eigentlich fast so mein Lieblings... Also noch, der ist ja auch quasi der geistige Vorläufer von Wodka Mate.
Ja.
Nur, dass es halt nicht Bio ist. Es ist quasi nicht Fairtrade. Oder nicht rechtfertigbar so. In so einer Hipster-Mythologie, was ich gar nicht abfällig meine. Deshalb hat Club Mate so ein bisschen, zumindest hier in Berlin, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, die Rolle von Wodka Red Bull übernommen.
Hm.
Und dadurch verkauft sich, glaube ich, Red Bull in Clubs deutlich schlechter jetzt mittlerweile.
Aha.
Aber hey, im Fußball gibt es ja auch Umsätze, wobei die Gehaltsgrenze, hat der Rangnick gesagt, jetzt aufgehoben ist. Es waren ja 3 Millionen im Jahr bisher. Aber er meinte, um die Spieler zu belohnen, die ja auch jetzt da was leisten von Vereinen, kann man das nicht ewig drauf bestehen bleiben. Sonst gehen die auch alle weg nach der Saison.
Mhm.
Kann ich nachvollziehen. Ist eigentlich nichts daran auszusetzen. So, dann Chelsea, neuer Tabellenführer.
Ja.
Und Mourinho ist mit, glaube ich, 6 Punkten oder mehr hinter Chelsea.
In England sind es ja wirklich die Traditionsvereine, die oben stehen. Also die 6 Vereine, die in England oben stehen, stehen schon seit 30 Jahren da immer.
Ja, naja, aber auch mit Ausreißern.
Ach so?
Ja, Leicester, was war denn mit Leicester zum Beispiel?
Das stimmt.
Mhm.
Aber die sind im Moment nicht da oben.
Nee, genau. Das war übrigens der Vergleich von Tuchel, der Red Bull verglichen hat mit Leicester, erstmal im positiven Sinne von, kann auf jeden Fall passieren, dass die Meister werden und so.
Mhm.
Also soll man auf keinen Fall... den Tag vor dem Abend loben, oder wie man sagt. Aber so langfristig sich durchzusetzen, ähnlich wie bei Leicester, ist natürlich nicht so einfach mit in so einer Liga. Zu Mourinho wollte ich sagen. Da habe ich was Schönes gelesen, und zwar, ich glaube, wo war denn das auf Kicker? Mist, jetzt habe ich mir die Quelle nicht notiert. Also Entschuldigung, falls da jemand zuhört und sagt, es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ich glaube, es ist von kicker.de. Aber da stand was sehr Gutes. Die Wagenburg-Mentalität, die seine Mannschaften stets trug, will in Manchester nicht aufkommen. Er kritisiert Spieler öffentlich, seine Taktik wirkt veraltet, sein Team zusammengewürfelt. Aber er sagt, und das fand ich sehr bemerkenswert, ich bin da, wo ich hin wollte, betonte er am Freitag. Eine Woche nach meiner Entlassung bei Chelsea hätte ich schon wieder bei einem der größten Clubs Europas anfangen können. Doch ich wollte diese Chance. Ich war bei jedem Clubmeister, bei United will ich es auch werden. Ich finde, wenn man es so betont, dass eigentlich läuft alles super und ich hätte auch jeden Club trainieren können der Welt oder so, dann befindet man sich in einer emotionalen Notlage. Das ist nicht mehr nur so Mourinho laying the Smackdown on the Kacke, sondern es ist Mourinho ein bisschen hilflos, finde ich. So immer auf seine Erfolge zu verweisen. Das macht er in letzter Zeit sehr oft, dass er, vor 18 Monaten habe ich noch eine Meisterschaft gewonnen, hat er hier im gleichen Zug gesagt oder so ähnlich. Wie lange ist es bei euch her? Und so Sachen, ne? Wirkt zunehmend hilflos. Jetzt wollte ich nur kurz mal gucken hier, die Premier League, jetzt weiß ich gar nicht, wo Manchester jetzt ist nach dem Spieltag. Das möchte ich nur kurz hinzufügen, der Vollständigkeit halber. Nicht, dass es wie heißt, wir werden so Solarifahrer, wir werden so drüber mähen. Jetzt geht aber just in dem Moment dein Internet nicht.
Was? Warum? Bist du denn im richtigen Netz drin? Ja, bist du. Und volle Balken hast du auch.
Okay, dann gehen wir mal kurz auf hier auf kicker.de. Vielleicht ist es wieder der Firefox, der zickig ist. Nee, das Internet geht gerade nicht. Dann sprechen wir noch kurz drüber eine Restaurantempfehlung von uns.
Ach, oh ja.
Delfin, Fisch und Steak in Morbid.
Ich glaube, es heißt sogar nur Delfin und Steak.
Delfin und Steak?
Ja.
Achso? Wohl. Ich habe es gerade auf Facebook. Wer mir auf Facebook
folgt. Kann man da Delfin essen? Nee, das kann man nicht. Der Laden heißt Delfin, es gibt Fisch und Steak.
Ja.
Das würde schon Sinn machen.
Sieht aus wie, als wäre da ein ehemaliger Konsum drin gewesen. Du weißt, dass diese Märkte in so niederen Neubauten auf Plateaus.
Ich habe in sowas schon oft eingekauft.
Achso, den kennst du noch.
Ja.
Und ist fantastisch. Mediterran.
Ja.
Mediterran ist Gänsehaut.
Es ist in Moabit in der, ich glaube, Putlitzer Straße 1. Und es wirkt da ein bisschen hin wie hingebeamt. Es ist wie so, es ist wie eine Erscheinung aus dem Film American Graffiti. Es sieht auch so ein bisschen aus wie so ein amerikanisches Diner, finde ich. Und sehr zu empfehlen.
Ja, es war wunderbar.
Es war sehr schön. Jetzt haben wir ein Restaurant empfohlen.
Das kann uns sponsern demnächst. So, jetzt kommen wir zum Bundesligaspieltag Nummer
11.
11 schon?
11, natürlich.
Oh je. Rüdiger Rudolf, breaks it down for us.
Okay, Nicola raus.
Ja, ich habe auch gemerkt, das behindert mich so ein bisschen meine Artikulation. Ja.
Gut. Leipzig geht bei Leverkusen in den offenen Schlagabtausch und die Werkself geht K.O. 3:2. Beim Spiel gegen Darmstadt in Darmstadt tanzt auch der Ingolstädter Neutrainer Mike Walpurgis innerlich in den Mai. 0:1. Remis als nie, Augsburg-Hertha 0:0. Fußballfeste finden woanders statt, aber Schalke gewinnt in Wolfsburg 0:1. Mainz zieht Freiburg den Zahn 4:2. Kein Wortspiel, das sagt man so. Das Selbstvertrauen der Gladbacher erleidet gegen Köln erhebliche Risse. Das war ein Wortspiel. 1:2 in Gladbach. Nun ist es passiert. Dortmund-Bayern 1:0. Nach dem 2:2 gegen Hoffenheim ist der HSV wahrscheinlich auf dem Weg zum Spitzenteam. Gegen Frankfurt ist nicht leicht gewinnen. Werder verliert 1:2.
So. Rüdiger und ich, wir waren am Samstag gemeinsam Fußball gucken.
Ja.
Im kaputten Heinrich.
Im kaputten Heinrich.
Auch in Moabit.
Ja.
In einem Raucherraum, in dem permanent das Fenster offen war.
Immerhin.
Was ich zunächst sehr begrüßte. Erstens zog es aber dann danach und zweitens hat sich herausgestellt, dass eigentlich keine Raucher in dem Raum waren, sondern eigentlich nur völlig sich an sich selbst berauschende Studentenpack, die das ganze Spiel kaputt gelabert haben, dass ich eigentlich nichts von der Stimmung im Stadion.
Man muss fairerweise sagen, die waren eigentlich ganz okay. Sie haben sich nur alle als BVB-Fans zu erkennen gegeben. Ich habe nicht so zugehört.
Nee, die waren nicht okay.
Die waren nicht okay?
Nee, das war unfassbar. Es gibt, also manchmal ist es auch nicht okay, belanglos zu sein, finde ich.
Gut.
In dem Leben, das wir führen, ist quasi alles politisch und da ist es nicht mehr okay, belanglos zu sein. Die waren BVB-Fans, das hat mich aber jetzt gar nicht so gestört, muss ich sagen. Obwohl es eigentlich eine Bayern-Hertha-Kneipe war. Der kaputte Heinrich, ja, eine Hertha-Kneipe. Es gibt auch Schnäpse, gibt auch eine Runde aufs Haus, wenn Hertha ein Tor schießt. Habe ich gelesen an der Bar, hing Zettel. Aber mit Bayern-Sympathien hängen Bayern-Trikots im Raucherraum.
Interessant.
Genau.
Vielleicht gehen wir da öfter hin.
Wobei, dass die noch nicht gelb sind, die Trikots, das wundert mich. Und es waren keine Dortmund-Trikots.
Ja, komisch, ne?
Ja. Wahrscheinlich ist, da war doch so lustig, da hatte einer von den Stammgästen hat zum Fenster reingeguckt und hat gesagt, gibt es hier überhaupt Bayern-Fans oder wie war das?
Ja. Nee. Ja, sowas.
Alle Dortmund-Fans raus oder so.
Genau.
Ja.
Dann haben die Jungs gesagt, Fenster zu.
Fenster zu, ja. Genau, wir haben das Spiel gesehen. Ich war ein bisschen, du hast mich ja vorher gefragt, weil ich hatte danach eine Lesung. Du hast mich gefragt, bist du überhaupt in der Lage emotional?
Ob du innerlich gewappnet wärst, zu lesen, falls die Sache böse ausgeht.
Und was habe ich gesagt?
Klar wärst du gewappnet, außerdem rechnest du so ein bisschen mit einem Unentschieden, wenn nicht gar mit einem Verlieren des Spiels.
Aha.
Aha.
Ja, genau. Und so war's. Und ich wurde nicht enttäuscht, quasi, wenn man so will.
Passenderweise hast du auch nicht getippt.
Nee, ich habe vergessen zu tippen.
Also die 2-3 Punkte, die hättest du sicher gehabt. Na gut.
Ja, ich würde da nie gegen Bayern tippen.
Das.
Ach, da ist ein Lego Adventskalender hier. Das muss ich auch noch besorgen. Ja. Da muss ich vielleicht noch los später. Ich war erst sauer, so ein bisschen auf Bayern, habe mich so geärgert über das Tor, fand, es war so, sind sie nicht gut dran gegangen. Hummels hat sich natürlich düpieren lassen, ein bisschen ausgerechnet von Götze. Mhm. Und dann hat Bayern so, dann fand ich Bayern auch so ein bisschen uninspiriert, auch in ihrem Sturm gebaut und so. Ich finde, sie haben sich von Dortmund auch ein bisschen zu sehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich war sehr unzufrieden und sehr nörgelig. Ich habe mir aber nochmal die Zusammenfassung sehr ausführlich angeschaut. Das hat mich ein bisschen versöhnt. Bayern hat nämlich wirklich gar nicht so schlecht gespielt. Und haben wir viele geunkt, was Ancelotti gesagt hat, mit dem Spiel ist er zufrieden, aber nicht mit dem Ergebnis.
Ja.
Er kann wirklich zufrieden sein. Also es haben so ein bisschen die ganz genialen Momente, es ist zwar auch ein übles Klischee, haben vielleicht gefehlt, aber Bayern hat echt viel gute Chancen und es war ein gutes Spiel. Das hätte man auch unentschieden oder auch gewinnen können.
Ja.
Und da gab es ja auch diesen wahnsinnigen Lattenknaller von Alonso. Lewandowski hatte Chancen und
naja. Nee,
also es war eigentlich nicht, vor allem, ich meine, da haben sie sich ein bisschen überrumpeln lassen und vielleicht hat so die Mentalität in den ersten 15 Minuten nicht ganz gestimmt. Man hätte eigentlich wissen müssen, dass Dortmund, sobald man sieht, dass sie mit zwei Stürmern spielen, dass die nicht unbedingt vorhaben, sich da einzumauern hinten. War ein bisschen zu Larifari, aber danach hat Bayern gut reagiert.
Ich hatte auch den Eindruck, dass diese zwei Stürmer auch Boateng und Hummels ein bisschen davon abgehalten haben, ihre gefürchteten langen Pässe von hinten raus zu spielen, weil die relativ schnell Druck gemacht haben.
Genau, das war, glaube ich, ein bisschen der Plan von Tuchel. Und Tuchel hat seine Strategie auch im Spiel mehrmals angepasst. Also es war taktisch eine super Leistung. Die Mannschaft war großartig, es war ein absolut verdienter Sieg für Dortmund. Freut mich für Dortmund, ist eine Niederlage, die man einfach einberechnen muss. Man hat einfach nicht einberechnet, dass Leipzig so gut sein wird. Ansonsten, ja. Also für mich völlig in Ordnung. Ich sehe da auch keine Bayern-Krise. Es gibt...
Aber denkst du nicht so Sachen wie, oder denkst du so Sachen wie, vermisst du eine offensichtliche Strategie bei den Bayern oder siehst du sie oder?
Nee, ich sehe sie, ja. Doch, ich sehe sie. Ich hatte auch, es gibt ja verschiedene Sachen, die man sagt. Also, man wirft ihnen ja vor, Umbruch nicht gemacht.
Ja.
Im Sommer, die Mannschaft ist ein bisschen überaltet und so. Zerfälliger Quatsch. Wenn Robben und Ribéry und Costa und Coman ständig fit wären, könnte man super, changieren, hätte man ständig gute Flügelleute, könnte Druck machen, Lewandowski würde
öfter bedient werden. So auf der rechten Seite halt nur Müller.
Ja, Ribéry war jetzt ja auch wieder fit.
Ja.
Aber das ist natürlich klar, wenn diese Spieler ständig kommen und gehen, weil sie verletzt sind und dann wieder nicht, dann entsteht da kein Rhythmus. Also die Mannschaft hatte in der Offensive einfach keine Gelegenheit, sich einzuspielen. Mhm. Also den Umbruch muss man machen, vielleicht im nächsten Sommer dann. Vielleicht passiert auch im Winter schon was, wenn die Verletzungsfrequenz weiter so hoch bleibt. Aber der Fehler ist nicht, dass man keinen Umbruch gemacht hat. Es ist auch kein Fehler, dass man jetzt auf Robben und Ribéry noch eine Saison vertraut. Irgendwann muss man die Lektion dann mal lernen, dass man es halt nicht mehr kann wegen Verletzungsrisiko. Aber auch das musste man jetzt, glaube ich, schon noch abwarten, die Saison irgendwie. Das Einzige, was mich stört, ist, dass man irgendwie so keine Abläufe gefunden hat, die so spielerübergreifend sind, Lewandowski ins Spiel zu bringen. Ich meine, der, glaube ich, hat ganze 5 Tore weniger geschossen als Aubameyang jetzt bisher in dieser Bundesliga-Saison.
Ja.
Das finde ich schon ein bisschen überraschend, dass Bayern auch so wenig Tore schießt.
Ja.
Dass diese Abwehrmannschaft, also diese Abwehrformation, die nominell vielleicht so die beste der Liga oder eine der besten der Welt ist, mit Lahm, Kimmich, Hummels und Boateng, noch nicht so ganz eingespielt ist, ist vielleicht auch ein Manko. Aber auch nicht der Dreh- und Angelpunkt von so einer Bayern-Krise, so wir überhaupt eine hätten. Also es kommen ein paar Sachen zusammen. Wahrscheinlich ist auch die Umstellung vom gestrengen Rittmeister Guardiola auf den Laissez-faire-Trainer, falls es überhaupt stimmt, Ancelotti. Wahrscheinlich ist auch das nicht so einfach. Also ich denke, das ist halt so das berühmte, im Misserfolg wie im Erfolg entsteht ja immer dadurch, dass verschiedene Faktoren zusammenkommen. Es ist ja nie nur ein Ding.
Klar.
Und das könnte sich jetzt natürlich in so eine kleine Krise ausweiten, muss es aber nicht. Man könnte einfach dranbleiben an Leipzig und dann die irgendwann besiegen. Ich schätze, Leipzig spielt mal unentschieden, dann kommt man wieder ran auf einen Punkt. Jetzt ist alles in Ordnung, finde ich.
Okay.
Ich habe mich eigentlich
umsonst Ich bin auch gespannt, was passieren wird, weil, keine Ahnung, ich glaube, Ancelotti guckt noch und vielleicht, weiß ich nicht, ich finde, wenn so Mannschaften so eine klare Taktik haben, wie jetzt zum Beispiel auch Leipzig oder was ich was, Hoffenheim oder sowas, dass man, ich glaube, dass Ancelotti durch seine Art und Weise seine Spieler in die Verantwortung nimmt.
Du musst halt eine klare Taktik haben, wenn du nicht so gute Spieler hast. Und das ist, glaube ich, was bei Bayern, das Pep Guardiola, langsam fange ich auch an, ihn zu vermissen. Vielleicht, der hat diese also bei Bayern, viele Bayern-Trainer haben sich immer auf die individuelle Klasse der Spieler verlassen. Pep Guardiola hat das, hat diese Klasse, hat sich nicht darauf verlassen, hat die in eine Taktik eingebunden. Ich glaube, das macht ihn zu so einem guten Trainer irgendwie.
Ja.
Und bei Ancelotti habe ich das bisher noch nicht gesehen, aber ich denke auch, dass es eigentlich nicht nötig wäre, wenn der Kader so funktioniert und so motiviert ist, wie er sein müsste. Aber ich glaube, da fehlen auch ein paar, ach Gott, das klingt, wieder von, wie vom Doppelpass-Stammtisch und sagt, da fehlen ein paar Prozent. Mhm. Aber ich meine, das ist wirklich so, wenn du da, du hast im Prinzip alles gewonnen, Mannschaft hat sich nicht groß verändert, Renate ist halt jetzt dabei, du reist viel, dann machst viel so Quali-Spiele, wo du sowieso weißt, dass du dich eigentlich qualifizierst mit der Nationalmannschaft. Weiß nicht, da ist schwer, glaube ich, da sich so super, super am Brennen zu bleiben. Du musst halt dann Spieler haben, die noch nie Meister geworden sind oder so. Aber die kaufst du in der Regel nicht ein, weil es ist ja Bayern. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was so eine Mannschaft wie Manchester hat einfach.
Ja, verstehe. Und genau, sag mal, und ja, Mittwoch ist Champions League, oder?
Bayern müsste eigentlich,
auch, Müsste eigentlich, ne?
Ich habe
mal Gelegenheit nach gegen wen.
Ich habe ein paar Notizen noch.
Ja, bitte.
Die ich runterbeten will. Bitte. Dortmund, Doppelspitze, genau, hatten wir schon, super variabel gespielt. Bayern ein bisschen uninspiriert, ja, das kann man nicht ganz leugnen. Hummels war mies bei dem Tor, das auch nicht an Götze herangegangen ist. Götze hat wirklich super gespielt. Ich habe ein bisschen was von dem, erstmals wieder ein bisschen was von dem alten Klopp Götze gesehen.
Ich, lustigerweise, ich gucke hier in deine Notizen rein, sehe, da stehen, ja, Götze war super.
Faust in der Tasche. Super Schiri fand ich, sehr, bis auf eine kleine Reiberei mit Ribéry, super, super faires Spiel, ist mir ja wichtig, als, ich finde es ja immer schön, ich brauche keine Fouls und also, so, ich habe mich auch nie gefreut, wenn es in der Formel 1 gekracht hat. So ein Instinkt, den ich versuche zu unterdrücken, mich über Crashes zu freuen, genauso freue ich mich nicht über Schlägereien und Fouls, auch wenn es verdammt amüsant ist. Nee, aber dann war diese Szene, die mich fast zu Tränen gerührt hat, Ribéry hat Zoff gemacht, ich weiß gar nicht mehr, mit wem es war, da kam Papadopoulos, nee, Sokratis, und Sokratis war es, und hat ihn quasi geherzt, Hand mit der Hand übers Gesicht gestrichen, ihn fest in den Arm genommen und hat Ribéry beruhigt, und Ribéry war ganz emotional und aufgelöst, und man hat in den Armen von Sokratis wirklich gesehen, diesem harten Sokratis, wie seine Augen feucht geworden sind, wie er sich leicht langsam beruhigt hat irgendwie. Das, so kann die Welt auch laufen. Ne? Wir dürfen einfach nicht immer nach unseren Instinkten handeln.
Gut.
Und wenn jemand wie Ribéry das schafft,
dann
vielleicht auch
noch ist Hoffnung.
Donald Trump.
Aber wer will Trump in den Arm nehmen?
Ja. Dann habe ich beim Doppelpass, den habe ich ja gesehen, da hat Thomas Helmer gesagt, Hummels macht da auch den Pinguin in der Szene. Und es stimmt, das ist mir jetzt öfter aufgefallen, dass wegen diesen vielen Handelfmetern die Arme jetzt oft so krampfhaft angelegt sind bei den Spielern, dass sie unnötig ihre Handlungsfläche verkleinern. Und da hat Armin Fesig auch, der jetzt übrigens Sport 1 Experte ist, jetzt weiß ich, warum er ständig im Doppelpass eingeladen ist, hat auch bemerkt, dass das tatsächlich ein Problem ist, dass jetzt einfach so viele Handelfer gepfiffen worden sind, dass die Spieler einfach hier so anfangen rumzuwatscheln. Watscheln. Sagst du watscheln oder watscheln?
Watscheln.
Watscheln. Okay.
Und meine Watsche ist eine Ohrfeige.
Aber du sagst ja auch Distel statt, und ich sag Distel.
Ja.
Aber schreibt mir doch mit
Potato, Tomato, Tomato, up. Alles klar.
Good point. Good. So, was haben wir noch? Müller is the worst. Ja, das ist auch ein bisschen gemein. Aber es ist schon auch gemein. Man kann ja auch mal so eine schlechte Phase haben.
Mm.
Aber wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn schon sehe, reicht es mir zurzeit. Wirklich. Also der irgendwie, ich muss schon sagen, hast du eigentlich vorhin gerade gesagt, ich komme gleich, ich muss nur noch schnell kotzen?
Ja.
Hast du gestimmt?
Nein.
Gut. Aber Müller sieht auch so aus, finde ich, als wäre er vom Spiel immer kurz kotzen gewesen. Ich glaube, dem geht es auch nicht so gut. Ich glaube, der leidet drunter.
Na, hat er abgenommen.
Der Birki, unserer Lieblingstorhüter, hat sich Mittelhandknochen gebrochen.
Habe ich gar nicht so mitgekriegt.
Ja. Aber Dortmund reitet auf einer Sympathiewelle, auch bei mir, dass ich mich jetzt selbst, muss man sich vorstellen, für Roman Weidenfeller gefreut habe. Ich dachte mir so, mein erster Gedanke war, ach, der Roman.
Der Roman kommt
schön
wieder.
Für ihn, ja.
Was ich immer noch nicht glauben kann, dass Roman Weidenfeller jünger ist als ich.
What?
Ja, klar.
Das kann nicht sein.
Kann nicht sein.
Der aber färbt doch.
Der färbt doch, die Sau. Nein, er hat auch meine Sympathien. Natürlich.
Ja. Wir färben ja nur, wir werden eigentlich noch schwarzhaarig oder braun, aber wir färben grau.
Wir färben grau, ist. Ja.
Das ist so geil.
Ich färbe mir einzelne Brusthaare weiß. Das ist eine Riesenarbeit, aber lohnt sich.
Das ist echt eine Arbeit. Hey, Leverkusen Leipzig. Nach 61 Sekunden gab es schon das Tor. Und dann sagte der Sprecher, Kampel hat dann so eine komische Jubelpose gemacht, der Sprecher meinte, der Mannequin-Jubel. Habe ich da irgendein Meme verpasst? Geht gerade irgendwas? Weil ich habe auch so ein Mannequin irgendwie bei Footballteams oder irgendwas. Hast du da was mitbekommen?
Nein, aber das muss bei mir wirklich nichts heißen.
Man kläre uns auf.
Ich habe noch nicht mal ein Smartphone.
Stimmt. Woher sollst du es auch wissen?
Woher soll ich es auch wissen? Ja.
Man kläre uns von Zuhörerseite bitte auf.
Ja, was der Mannequin-Jubel ist. Man kann uns auch gerne was schicken.
Ich finde, Kevin Campbell sieht aus wie der Sänger vom Bilderbuch.
Ja.
Und wenn der ein Tor schießt, dann erleide ich immer einen halben Schickschock.
Ja. Sehr gut. Aber ich sag dir was. Ehrlich gesagt, ich finde diese Leuchtturmfrisuren, finde ich gut. Ich mag es auch einfach Werder gucken und immer zu wissen, wo Gnabry ist.
Ja.
Ich glaube, dass das den Spielern ähnlich geht. Also wenn du jetzt in den Strafraum guckst und du siehst mehrere von deiner Mannschaft, wo schickst du den Ball hin, auf wessen Kopf? Den du am besten erkennen kannst, oder?
Genau. Deshalb hat Dante auch in seiner Karriere so viele Kopfballtore erzielt. Gar nicht, weil er so ein guter Kopfballspieler ist, sondern weil jeder gewusst hat, wo der steht.
Aber er hat einfach die besten Pässe gekriegt.
Ja, genau.
Oder Flanken.
Sabitzer nach Blading wieder auf dem Platz. Ein bisschen Scherz, weil im Wrestling, wenn man blutet, liegt es meistens nicht daran, dass man sich wehgetan hat, sondern dass man quasi irgendwo sich selber geritzt hat. Und da hatte ich mir so vorgestellt, dass Sabitzer das auch macht, aber nur damit das Spiel ein bisschen geiler wird.
Ja, finde ich gut.
Compare. Woher kenne ich Marvin Compare? Marvin Compare war in meiner Brennerpass-Kolumnenzeit, als ich noch geschrieben habe, immer jemand, den ich eigentlich ganz gut fand, aber plötzlich ist mir entfallen, wo der gespielt hat. Deshalb gucken wir jetzt mal kurz.
Schreibt es mir Doppel-P, wie wir sehen?
Ja.
Mensch, der ist geboren 1985 in Tübingen.
Stuttgart, Hoffenheim, daher kenne ich ihn, genau, da, das war's, genau. Den mochte ich immer ganz. Ich glaube, der war bei zu Zeiten der Sensational Hoffs, war der in Hoffenheim. Das Tor von Brandt war unglaublich super. Toll.
Ja.
Aber das war doch, genau. Nee, und dann gab es auch noch diese im Gegenzug, nicht im Gegenzug, aber. Genau, dann gab es einen unberechtigten Elfer, den Çalhanoğlu aber fairerweise vergeben hat.
Genau.
Ist nett von ihm. Dann gab es diese Ferngranate von Forsberg, wo ich erst sagte, boah, leck mich am Abend. Und dann habe ich aber in der Wiederholung gesehen, dass Leno da eigentlich weit draußen stand, was nicht so ganz rechtfertigbar war und dann auch so irgendwie so rumgezappelt hat. Aber in der zweiten Wiederholung habe ich gesehen, dass der Ball wirklich fliegt wie eine angeschossene Kuh, die mit dem Katapult irgendwie... Nee, das ist ein komischer Vergleich. Ne?
Ich fand es sehr bildlich.
Ja. Und es ist wahrscheinlich sehr schwer, den Ball irgendwie zu berechnen, einzuschätzen.
Weil die Kuh noch gelebt hat.
Weil die Kuh noch gelebt hat, genau.
Und runter wollte vom Eis.
Und dann hat, das war natürlich ein entscheidendes Tor auch.
Ja, und absolut.
Schmidt, unsouverän und unsympathisch, wie er mir ist, seit etlichen Spieltagen, hat tatsächlich dann zu dem Reporter gesagt, ja, was denken Sie denn, wer schuld ist, so quasi gedacht. Und hat tatsächlich gesagt, das war natürlich ein offensichtlicher Fehler von Bernd Leno.
Der müsste auch mal auch mal halten.
Ja,
genau. Gesagt. Ja, naja, ja.
Das geht natürlich, das geht gar nicht. Vor allem nicht so einem Typen, der dir so schon so oft den Arsch gerettet hat.
Absolut.
Das geht halt null. Ich meine, ich habe echt wenig Fehler von Leno in Erinnerung, muss ich sagen. Also habe ich mehr von Neuer in Erinnerung als von Leno. Mhm. Willi Orban hat ein Tor geschossen. Dann habe ich mich gefragt, wer ist eigentlich Willi Orban?
Das ist der Sohn von dem ungarischen... Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Nein.
Und zu Leipzig ist mir ein Slogan eingefallen.
Wir hören.
Nicht Geld schießt Tore, sondern Spaß.
Spaß, ja.
Weil, genau, da gibt es geldigere Mannschaften.
Weißt du, was Kader. Die Süddeutsche getitelt hat? Also nicht getitelt, aber Überschrift über dem Artikel zum Spiel Leverkusen-Leipzig. Hm. Der perfekte Überfall. Fand ich auch nicht schlecht.
Völler nennt die Hinrunde jetzt schon verkorkst.
Mhm. Aber er hat auch Korkenzieherlocken.
Und dann habe ich Kapitän Dominik Kaiser beim Doppelpass gesehen, der wirklich aussieht, als wäre, als hätte er gerade Abi gemacht. Aber er ist, glaube ich, mit, weiß nicht, wie alt er ist, 27 oder so? Oder 26, einer der ältesten
Spieler. Habe ich auch Abi gemacht.
Er ist Opa, hat er gemacht. Er ist schon sowas wie der Opa im Kader.
Toll.
Sehr netter, schwäbelnder Mensch, übrigens. Wolfsburg-Schalke.
Ja.
Da war ich ein bisschen abgelenkt, weil ich habe einen Bericht über das Spiel gesehen beim Doppelpass und da war Klaus Allofs zu Gast, der wirklich sehr, ich habe ja ein paar Mal über Klaus Allofs geschimpft, ein bisschen vermessen in der Kaderplanung etc. Der war da sehr demütig auch. Hm. Und aber was mir eigentlich aufgefallen ist, boah, es gibt jetzt, also DJ John Munich beim Doppelpass war schon wirklich schlimm.
Oh, was?
Der hat immer so It's Raining Man in den Pausen gespielt. Hier ist DJ John Munich, It's Raining Man, Hallelujah. DJ John Munich, aber jetzt gibt es eine Liveband. Namen vergessen, aber die sind schlimmer als John Munich.
Okay.
Da ist dann so eine Frau, die singt dann so diese, du kennst du diese Frauen, die so affektiert Coverversion singen?
Mhm. Ja, vom Rewe kenne ich die.
Vom Rewe?
Nee, die Einkaufsradio.
Ach so, ja. Ja, ja, das
kommt singen dann so Licky Lee oder sowas nach, ja.
Nicht ja, schlecht, genau, ja. Das ist ein super Beispiel. Und ja. Die machen dann immer am Schluss noch so ein, das ist dann leicht angechaste Version. Und am Schluss machen die immer nur, nee. So wie ich vorhin bei dem Katy Perry Cover. Und da tut mir natürlich wirklich Gomez leid. Der tut mir wirklich leid, weil den lassen sie da vorne verhungern, weil sie halt auch nichts machen. Schalke macht übrigens auch nicht viel, aber wenn es reicht.
Wenn es reicht. Seit 10 Spielen ungeschlagen.
Ja. HSV Hoffenheim. Endlich Erstliga-tauglich, stand, glaube ich, auf Spiegel Online. Sakai ist jetzt Captain statt Giroud.
Ja, das genau. Wolltest du mir noch das nicht. Das wollte ich noch nicht, genau.
Genau. Und was ist mir sonst aufgefallen? Positiv aufgefallen sind Müller, Kostic und Holtby, was genau die Leute sind, die ich immer dafür kritisiere, dass sie so ewige Hopefuls sind, aber irgendwie im Kader von Hamburg völlig veröden mit ihrem Supertalent. Mhm. Und die haben sich aber bewährt. Und jetzt ist natürlich ein bisschen gefeiert worden, wieder Paradigmenwechsel und so. Und dabei war es doch nur ein Unentschieden und ein Punkt.
Aber immerhin gegen Hoffenheim.
Ja, und ich habe jetzt auch, weil es auch gegen Hoffenheim ging, so ein bisschen was von der alten Spielweise von Gisdol wiedererkannt. Und habe auch das Gefühl, dass er seinen Kader jetzt kennengelernt hat und weiß, wem er vertrauen kann, wer eigentlich zum Winter weg will und wen er am besten gar nicht mehr am Platz schickt. Ich habe das Gefühl, er kriegt gerade die Offensive langsam im Griff. Man könnte dann ein bisschen mehr erwarten von Hamburg in den kommenden Spielen. Allerdings hat man schon so viele Punkte liegen lassen und Gisdol ist auch nicht der Defensivmeister, dass ich trotzdem nicht so richtig optimistisch bin. Mhm. Aber ich glaube jetzt wirklich dran, dass ein bisschen mehr geht und dass er die Zeit gebraucht hat und dass es besser werden könnte. Ja. Ich sah positive Dinge.
Ja,
aber natürlich war Hoffenheim viel besser und Chancenverwertung von Hoffenheim war halt mies und Nagelsmann hat gesagt, kotzt mich.
Es kotzt ihn an, ja. Und hat auch gesagt, er möchte zumindest, dass die Dinge, die er in der Pause oder vor dem Spiel mit seinen Spielern bespricht, dass sie auch umgesetzt werden.
Genau, weil
und wenn es da nicht klappt,
dann steht nämlich eher dumm da.
Genau. Und das hat mich auf diesen Gedanken gebracht mit dem Ancelotti und der Verantwortung. Dass wenn der Nagelsmann sowas will, dann benimmt er auch Verantwortung auf sich und hält die Spieler da ein bisschen raus.
Nee, tut er nicht. Hat er gesagt, die Spieler haben... eigentlich hat er indirekt gesagt, die Spieler sind Idioten. Und am Schluss wäre wieder er schuld. Das war ja eigentlich... Das,
na gut, weil sie die Taktik nicht umgesetzt haben.
Ja, aber damit hast du es auf deine Spieler geschoben. Das mache ich ja eigentlich nicht. Also das macht der, würde ein Ancelotti ja nicht machen. Der stellt sich ja, oder auch macht auch ein Pep Guardiola nicht. Die stellen sich schon, die behandeln das wirklich intern. Die sagen nicht, die Mannschaft hat nicht das umgesetzt, was ich von ihnen wollte, ja. Weil das sieht ja sowieso ein Blinder mit Krückstock. Wenn Hoffenheim 30 Chancen hat und irgendwie kein Tor macht, dann natürlich hat die Mannschaft dann nicht das umgesetzt, weil wir können ja davon ausgehen, dass der Trainer nicht gesagt hat, bitte verwertet die Chancen nicht. Also sage ich nicht, die Mannschaft hat es nicht umgesetzt, was ich wollte, weil damit gebe ich ihnen ein schlechtes Gefühl und benutze einfach eine billige Ausrede. Weil natürlich, wenn eine Mannschaft nicht gewinnt in einem Spiel, was sie offensichtlich hätten gewinnen müssen, natürlich haben sie dann nicht das umgesetzt, was ich von ihnen wollte. Das ist ja völlig klar.
Aber ich glaube, damit meint er nicht, er hat ja nicht als Taktik rausgegeben in der Pause, ihr müsst alle Chancen, die wir haben, müsst ihr auch nutzen. Das war ja nicht, sondern wahrscheinlich eine Spielweise, wie man das Spiel aufbaut.
Ja, aber das versteht sich doch von selbst, dass er nicht zufrieden ist nach so einem Spiel. Das muss ich doch nicht sagen, die Spieler haben das nicht umgesetzt, was ich in der Pause gesagt habe.
Das stimmt.
Natürlich kann ich sagen, ich bin sauer, das lief nicht so, wie ich wollte, aber so, wie es formuliert hat und zum Kotzen und so, das ist das falsche Signal, finde ich. Damit kompromittierst du nur die Mannschaft. Im Endeffekt musst du das halt, du sagst ihnen in der Kabine sowieso, ihr Arschgeigen, ihr Dumm. Du sagst das sowieso. Das muss doch reichen. Es muss ja nicht auch nur in der Presse stehen, dass du angekotzt bist. Mhm. Da will er ein Trainer, vielleicht ist er überemotional oder vielleicht will er Profil zeigen, aber finde ich auf Kosten der Mannschaft. Weil wenn du da zum Beispiel zwei, drei Spieler hast, die sich wirklich extrem Mühe gegeben haben und so, die fühlen sich dann unnötigerweise auch angegriffen.
Weißt du was? Ich glaube, du hast recht.
Ja. Ich habe mir das auch überlegt am Anfang. Der Reflex ist ja immer zu sagen, cool, da sagt es mal jemand, wie es ist. Mhm. Endlich ein starker Mann.
Mhm. Endlich, genau.
Ja.
Dann heißt er auch noch Nagelsmann.
Ja, genau. He nailed it. Aber stimmt eigentlich nicht.
Gut.
Frankfurt, Bremen.
Ja.
Das hast du gesehen, ne? Kruse, Pizarro zurück. Du hast Kruse mit, du hast gesagt, Kruse ist jetzt...
Kruse sieht eigentlich, ich habe kurz gedacht, das ist ja wie so Sandro Wagner.
Ja.
Stimmt, der ist ja weg von da. Nee, Moment, ist aber Hoffenheim. Dann wollen wir klar, das war Kruse.
Sandro Wagner hat auch wieder ein Tor geschossen, ne?
Glaube ich. Hat ein Tor geschossen, ja. Hat,
und genau. Eins am Schluss noch nicht reingemacht, was das Publikum drin sah, aber das war sowieso abseits, insofern egal. Ja, okay. Ich habe noch notiert...
Und hat noch was Abseitiges gemacht. Was? Nee, keine Ahnung.
Also hat mal ein Wortspiel.
Und Pizarro ist zurück. Ah, das war so schön.
Ja, ist wunderbar. Aber ich finde, den als Lieblingsspieler zu haben, ist eigentlich Das ist eigentlich...
Nostalgie.
Ja, das ist so wie Frank Sinatra gut finden. Das versteht sich von selbst.
Ja, das stimmt. Ja.
Stone Cold Kovac, ne?
Ja.
Mhm. Meine Lieblingsmannschaften für diese Saison bisher, Köln, Frankfurt, Leipzig mit ideellen Abstrichen.
Ja.
Und der BVB, wenn er so weiterspielen würde wie am Samstag.
Ja.
Bayern nicht. Muss ich sagen, Bayern hat mich... Ich hatte ja gedacht, ich würde mit unter Ancelotti so eine Bayern...
Wenn du nicht schon Bayern-Fan wärst, dieses Jahr würdest du es nicht werden.
Nee, ich dachte, ich würde so eine Renaissance in meinem Fantum erleben und auch wieder mit dem Gedanken spielen, Sky zu abonnieren. Und jetzt haut Sky wirklich Angebote raus, wo man denkt so, vielleicht schreiben sie doch keine schwarzen Zahlen mehr. Aber nein.
Haben sie das hier getan?
Zwischenzeitlich waren sie mal auf der Null.
Ah, ja.
Ich glaube, auf der schwarzen Null.
Ja.
Aber ich bin nicht... I'm not convinced.
Okay.
Ich nehme kein Sky.
Ja.
Ich benutze einfach weiter den Account von.
Sag mal, und was war mit Alex Meyer? Ich sehe ihn da in deiner Notiz stehen.
Ach nee, ich habe nur. Er hat ein Tor geschossen, ja, aber ich hatte an seiner Frisur was rum überlegt.
Ich auch.
Ja.
Ich hatte gehofft, es geht um die Frisur.
Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil er hat ja jetzt nicht mehr den harten Undercut, wo er quasi so.
Ja.
So
wie aber weißt du, was er hat? Er hat eine ziemlich klare Kante.
Ja, also der härtere Undercut ist ja so, wie es ich hatte, oder auch du teilweise so bis hier oben ausrasiert, ne?
Ja.
Aber er hat es quasi nur bis zur Hälfte ausrasiert und der Rest ist der übliche Zopf. Und das fand ich ungewöhnlich. Ja. Aber das ist natürlich für uns.
Er hat den stufigen Undercut
gedruckt. Den Fasson-Undercut.
Den Fasson-Undercut.
Ja.
Oh mein Gott.
We nailed it.
Yes.
Ja. Okay, aber das soll mal marginal bleiben.
Sag mal, und du.
Ich
sag dir, wir haben Gladbach-Köln vergessen. Sehe ich dann deine Notizen nicht.
Das habe ich gesehen, zumindest in der Konferenz, die erste Halbzeit. Und da muss ich sagen, dass Gladbach wirklich ein bisschen, also sind jetzt auch nur noch die Nummer 3 im Revier. Fans waren erbost.
Ja, und sie sind sowieso relativ weit. Platz 13, Platz 12, müssen wir gleich mal gucken.
Ja, und ich habe da so ein bisschen so die, also ich bin fast so, dass Schubert vielleicht die nächste Trainerentlassung wird.
Nee.
Doch.
Ja?
Ja.
Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr im grünen Hoodie gesehen.
Das ist mein Hot Take.
Dein Hot Take?
Ja, für die Woche.
Okay.
Übrigens die Woche, wir wollten Markus Kafka einladen, aber wir haben, ich habe es vergessen. Er hatte zugesagt, ich hätte ihm nur noch eine Bestätigung schicken müssen. Und wäre super gewesen, er ist Bayern-Fan nach Bayern.
Weißt du, was können wir uns erlauben? Ja.
Und ich habe es vergessen. Er hat wirklich fast nie Zeit.
Ja.
Er ist so beschäftigt.
Ja.
Und ich habe es versaut.
Ja.
Kannst du mal kurz auf mein Handy gucken?
Ja, gerne.
Vielleicht hat er sich gemeldet, dann können wir jetzt einen schönen Gruß ausrichten.
Ja.
Ansonsten versuchen wir ihn zu einem späteren Termin nachzuholen.
Barbara schreibt so süß.
Ja, das ist wahrscheinlich ein Bild von unseren Kindern geschickt.
No! Aber unser Freund Risse, den wir ja ins Augenmerk
nehmen. Ja, jetzt, ich habe ja
tollen Freistoß geschossen.
Doch noch eine Notiz.
Risse gleich Bosse, sehe ich da.
Risse ist das Fußballpendant von Bosse.
Ach.
Ja, pass mal auf. Aki Bosse, der Sänger, kennst du auch?
Ja.
Und ich sitze im Gebälk und esse Steine. Oder so ähnlich, wie ist der Song?
Ja, das weiß ich nicht.
Große, kleine, feine, meine.
Mit Aki Bosse?
Ja, Joachim Bosse.
Ach so.
Nee, wie heißt er denn? Hans-Joachim Bosse?
Ach so, okay.
Aki
den man allgemein kennt als Bosse.
Ja, genau. Aki ist sein Spitzname. Netter Kerl.
Und
der sieht ähnlich aus wie Risse.
Ja.
Acht mal drauf.
Ich habe Bosse getroffen. Also ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe ihn gesehen, der fährt auch mal nach Amrum.
Ja?
Der hat auch schon immer seine Kindheit, also der ist immer viel nach Amrum gefahren, nach Norddorf.
Ja?
Ja. Und hat im Garten der Oma da gezeltet.
Ja. Tut mir leid. Netter Kerl, glaube ich, genau. Aber ist wirklich ein bisschen intim.
Ist ein bisschen intim, ne?
Ja. Aber wenn ihn jetzt jemand auflauern will...
Dann muss er nur nach Amrum fahren. Der weiß ja nicht wann.
Shit. Der erste Derby-Sieg von Köln
seit 8 Jahren. Stand aber auch schon in der Zeitung.
Ja. Der erste Derby-Sieg von Köln seit 8 Jahren.
Wirklich?
Ja. Gladbach im Revier abgemeldet.
Ja.
Eng für Schubert, habe ich schon gesagt. Und natürlich, der Kessler war super, der Torwart.
Der Ersatztorhüter von Köln.
Ja.
Der hat was im Blick, der sieht unglaublich ernst aus.
Der sieht ein bisschen aus wie der frühe Tim Wiese, finde ich.
Musst du ihn gleich beleidigen.
Okay. So.
Ja.
Das war's. Haben wir noch ein Spiel vergessen?
Nee. Es sei denn, du wolltest was über Augsburg-Hertha sagen, aber das würde mich wundern.
Nee. Also, ich habe es vergessen, aber selbst jetzt, wo du sagst, habe ich nichts
drüber zu sagen. Ich meine, Mainz gegen Freiburg war auch ein Höllenspiel, ne? 4-2.
Stimmt, das war's.
Da ging es voll hin und her. Und Yunus Malli, ich sehe ich immer wieder gerne.
Du liebst ihn ja, ich weiß ja. Ich liebe ihn ein bisschen. Und ich muss sagen, dass ich mir das eigentlich, hätte ich getippt, ich habe es ja vergessen, hätte ich definitiv sowas Ähnliches getippt für Mainz, weil die echt schwer in der Bringschuld waren. Und auch dieses Europa-League-Spiel, wo es um alles geht, am Donnerstag vor der Brust haben gegen vergessen. Aber die mussten sich Selbstvertrauen holen.
Das haben sie auch gemacht.
Das haben sie auch gemacht.
Und Yunus Mali hat noch ganz nebenbei den Elfmeter-Copy-Paste entfunden.
Ja, wieso?
Der zweimal exakt den gleichen Elfmeter geschossen.
Ah, sehr gut.
Er hat geschossen, war auch drin, aber wurde abgepfiffen, weil sich, ich habe es gar nicht verstanden, weil sich irgendjemand so früh bewegt hat, keine Ahnung, oder einer irgendwas gerufen hat, was man nicht rufen darf, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er direkt danach nochmal exakt den gleichen Elfmeter geschossen und dann war auch drin.
Mach doch nochmal so, hat jemand gerufen wahrscheinlich. Ja. Und ich hatte mir vergessen zu notieren, wollte ich aber, dass die wahrscheinlich in der Zwischenzeit wieder auf 3000 Meter Höhe im Bergcamp waren. Ach. Anders kann ich mir den Gesinnungswandel nicht erklären.
Die haben auf jeden Fall Höhenluft.
Ja.
Gut.
Das war's, oder?
Ja.
Bitte, also ich meine, wir haben 9 Positivbewertungen bei iTunes.
Nächste Woche sind wir
Schlusskonferenz hat, glaube ich, 290 oder so.
Ja.
Und da musst du echt 3 Stunden Gelaber anhören über den Bundesligaspieltag, ohne jegliche Entertainment-Ausflüge wie bei uns.
Ja.
Aber hey, jedem Klärchen sein Pläsierchen. Aber wir sind definitiv mehr, das kann ich statistisch belegen, wir sind definitiv mehr als 9 Hörer. Wir sind 6. 16, 18, ihr Witz versaut. Nein, wir sind ja...
So viel zum Thema Entertainment.
Oh Gott, ja. Wir sind 16. Nein, wir sind natürlich deutlich über 100.
Ja.
Weit über 100. Ja. Also rein auf iTunes schon, die Abonnenten sind deutlich über 100 und dann die Zonen noch dazukommen. Da geht schon ein bisschen was. Leute...
Ich habe gedacht, wir wären mehrere tausend.
Ja.
Ja.
Hate to disappoint you there, Rüdiger.
Damn.
Wir sind immer steigende. Wir sind steigend, ne?
Ja, das sowieso.
Sports and Recreation, das ist unser Sports, Recreation and Entertainment ist unser Betätigungsfeld auf iTunes. Bitte Leute, seid so nett, schreibt uns positive Bewertungen bei iTunes, falls ihr unseren Podcast über iTunes hört. Gebt uns, ihr müsst glaube ich gar nicht schreiben, ihr könnt auch einfach nur Sterne verteilen. Am besten eine Kritik schreiben, einfach vielleicht, wir mögen Rüdigers Frisur, reicht schon. Hauptsache, das ist 4 bis 5 Sterne und ist was Nettes über uns gesagt. Wirklich, weil sonst rutschen wir hier nicht in diese Teaserflächen rein. Und wenn du nicht in den Teaserflächen bist, gewinnst du eigentlich keine neuen Hörer, tauchst in keinerlei Chartplatzierungen auf. Und so kann der Brennerpass nicht seine Reichweite dementsprechend vergrößern. Und jetzt kommt's, ihr solltet davon profitieren, dass wir irgendwann auf Tour gehen und Brennerpass Live-Veranstaltungen zu machen, auf die ihr dann kommen könnt für einen Obolus oder vielleicht sogar für 0. Wir würden eigentlich sogar, ich würde mal denken.
Wer glaubhaft nachweisen kann,
dass er Brennerpass-Hörer ist, der würde eigentlich umsonst reinkommen, oder? Ja. Wir würden erstmal in Berlin anfangen. Wir würden uns quer durch die Republik live podcasten.
Ja.
Wir würden es machen, aber wenn es halt keiner hören will, dann wird auch keiner zu den Veranstaltungen kommen. Ja. Deshalb bringt uns nach vorne. Tut uns was Gutes. Wir zahlen es euch zurück. Mit unserer Präsenz. Mit unseren und liebenswertigen...
So, auf Wiederhören.
Was? Was war das letzte Wort?
Blowjobs.
Oh Gott.
Oh Gott.
Jetzt hast du mir die Stimme nochmal irgendwie runtergebracht zum Schluss.
Findest du?
Ja, find schon.
Sorry.
War sehr schmutzig.
Ja.
Gut. Tschüss.
So, Locker Room Talk. Oh, es wird immer schlimmer.
Ja, goodbye.
Das war Brennerpass.
Der Bundesliga-Podcast.